Wir haben mittlerweile eine Politik, die die Wirtschaft fast stranguliert. Und dann ist lange Zeit gesagt worden, wir bereiten euch vor für die schöne neue Welt, wo wir unsere grünen Produkte weltweit verkaufen können. Da kommt sogar noch ein neues Wirtschaftswunder raus. Das traut sich jetzt keiner mehr zu sagen, weil ja das Gegenteil der Fall ist.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen hier vom Starnberger See zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, unerschütterlich, gut gelaunt, von existenzieller Zuversicht beseelt gewissermaßen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute als Gesprächsgast bei uns haben einen der renommiertesten Ökonomen Deutschlands, ein sehr bekannter Mann und auch ein meist zitierter Mann, der aus vielen Debatten, auch in der Schweiz natürlich, für viele liberale Geister nicht nur ein Begriff ist, sondern auch geradezu ein Leitstern, ein Leuchtturm gewissermaßen. Herr Professor Hans-Werner Sinn, ganz herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Ich mache hier mal den Kameraschwenk. Wir unterhalten uns etwas über Deutschland, die Wirtschaft. Man macht sich auch in der Schweiz zusehends Sorgen. Es kommen auch, muss man sagen, ich glaube pro Jahr etwa 35'000 Deutsche wandern in die Schweiz aus, darunter sehr viele Hochqualifizierte, auch Unternehmer, Anwälte und so weiter. Ja, wie beurteilen Sie diesen Exodus? Ist Deutschland heute in historischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten?
Naja, so neu ist es nicht mit der Auswanderung in die Schweiz. Das haben wir die letzten 20 Jahre schon so gesehen. Die Schweiz ist halt sehr attraktiv für Hochqualifizierte, weil es hohe Einkommen gibt und niedrige Steuern. Und Deutschland ist attraktiv für wenig Qualifizierte, die nachrücken aus der dritten Welt, weil die vom Sozialstaat auch noch profitieren und vom Sozialsystem insgesamt.
Was ist denn, wo steckt da der Wurm drin in Deutschland? Ich meine, wir haben doch diese fantastische Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, Ludwig Erhard, das Wirtschaftswunder, die Wiedervereinigung, die ganze Finanzierung der Europäischen Union, der deutsche Export. Was läuft schief, dass jetzt doch gute, qualifizierte Deutsche plötzlich da den Glauben an ihr Land verloren haben? Wo sind die Weichen falsch gestellt worden?
Naja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben vor 20 Jahren schon eine Krise gehabt, wo es nicht so gut aussah. Dann gab es unter dem Euro erhebliche Krisen des Eurosystems und viele trauen dem Braten nicht. Es gab eine Verschuldungslawine regelrecht in den Euro-Ländern, die ausgelöst war durch den Euro, weil der Euro für niedrige Zinsen auch für die hochverschuldeten Länder gesorgt hat. Und Deutschland kam immer mehr in die Haftung durch dieses Euro-System für die anderen Länder. Dann gab es letztlich auch die Klimabewegung, die ja legitim ist und richtig ist, aber die in Deutschland ideologisch überhöht dann zu extremen Maßnahmen geführt hat. Das strahlte aus auch auf andere EU-Länder. Also wir haben mittlerweile eine Politik, die die Wirtschaft fast stranguliert. Und dann ist lange Zeit gesagt worden, wir bereiten euch vor für die schöne neue Welt, wo wir unsere grünen Produkte weltweit verkaufen können. Da kommt sogar noch ein neues Wirtschaftswunder raus. Das traut sich jetzt keiner mehr zu sagen, weil ja das Gegenteil der Fall ist. Die Solarpaneelen, die wir in Deutschland auf die Dächer bauen, werden in China hergestellt und die Elektroautos kommen eben auch aus China. Ja? Tesla ist vorne, das ist ein chinesischer Tesla. Gut, wir bauen dann bald auch einen hier in Deutschland, bei Berlin, Brandenburg. Aber ganz vorne ziemlich ist auch der Fiat 500e. Ja, es ist ein französisches Auto, nicht? Also Deutschland schafft es nicht so richtig, mit dieser Klimapolitik industriepolitische Vorteile zu erzielen. Und das ist eben auch ganz einfach erklärbar. Wir haben eine starke Industrie, wir brauchen ganz viel Strom. Und den Strom, den kriegen wir jetzt aus Wind- und Solarpanelen. Das klappt nicht wirklich auf die Dauer, denn man braucht in den Dunkelflauten halt alternativen Strom noch, nämlich die konventionellen Kraftwerke, weil Batterien oder Speichersysteme, die in der Lage sind, den Strom vom Sommer auf den Winter zu transportieren, gibt es nicht. Wird es auch vorläufig nicht geben. Und das macht die Sache sehr, sehr teuer. Wir haben Parallelstrukturen, also hohe Energiekosten, nicht? Und ob das dann weltweit wirkt überhaupt, und ob nicht die anderen vielleicht die fossilen Brennstoffmengen übernehmen, die wir freigeben, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das tun sie faktisch, nicht? Also dass für das Klima noch nicht mal was gewonnen ist. Also, und dann schalten wir auch noch das ab, was wirklich CO2-neutral ist. Das ist die Atomkraft. Da sind wir ausgestiegen, während die ganze Welt wieder einsteigt, nicht? Die Japaner sind voll wieder drin. Die Franzosen hatten Probleme mit ihren Anlagen, die haben sie repariert, und Frankreichs Präsident genehmigt alle paar Monate wieder einen neuen Schwung von Atomkraftwerken, die in Frankreich gebaut werden sollen. Wofür sind die da? Um eben den Atomstrom dann nach Deutschland zu liefern. So läuft das. Da machen die das Geschäft, und für uns wird es teuer.
Ist Deutschland heute eigentlich noch eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft, oder geht das schon in Richtung sozialistische Marktwirtschaft?
Na, ist immer noch eine Marktwirtschaft, eine soziale, das ist ja klar. So schnell kann man die Dinge ja nicht ändern. Aber es gibt starke Kräfte, die wollen das in eine dirigistische, zentralistische Wirtschaftsform ändern. Das merken Sie an der öffentlichen Diskussion in Berlin. Ja? Da ist ein Missstand, und dann wird da eine Anordnung von Staats wegen gemacht, um das Problem zu lösen. Firmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig, kein Problem, sie kriegen eine Subvention. Also immer mehr Staat zur Lösung der Probleme. Aber der Staat ist es nun gerade nicht, der die Probleme lösen kann. Wir müssen die Kräfte des Wettbewerbs wieder entfalten, sodass wir an das alte Wirtschaftswunder anknüpfen können mit dem Wohlstand für alle, wie Ludwig Erhard das seinerzeit geschafft hat.
Man könnte fast argumentieren, dass seit Ihrem Abgang als Präsident des renommierten IFO-Instituts ist eigentlich bergab gegangen mit Deutschland. Also sozusagen irgendwie die Expertise scheint da nicht mehr so vorhanden zu sein. Nein, meine Frage, ich bringe jetzt mein...
Die Expertise ist sehr wohl vorhanden. Also da muss ich entschieden widersprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Ökonomen, die den Finger in die Wunde legen, mein Nachfolger ja insbesondere.
Ich wollte nur eigentlich auf den Punkt hinaus, um sozusagen mit einem schmeichelhaften Entree die eigentliche Frage zu stellen. Man hat zuweilen den Eindruck, dass sich die deutsche Politik, aber nicht nur die deutsche Politik, man beobachtet das auch in anderen Ländern, aber sicherlich auch in Deutschland, dass sich die Politik irgendwo von der Lebenswirklichkeit der geldverdienenden Bevölkerung entfernt hat, auch von der unternehmerischen Bevölkerung, dass man sich da zusehends ja in eine Art Luftschloss der Ideologien und der idealistischen Ambitionen verstiegen hat. Sie haben ja die letzten 20, 30, 40 Jahre hautnah erlebt in der deutschen Politik. Ist die deutsche Politik wirklichkeitsfern geworden? Und wenn ja, warum? Wie ist das zu erklären?
Ja, sie ist wirklichkeitsferner geworden, das muss man schon sagen. Wie ist das zu erklären? Das ist eben dieser romantische Grundansatz letztlich der grünen Bewegung. Ja? Wir wollen nicht, dass die Welt immer wärmer wird. Es gibt Migrationsprozesse, der Meeresspiegel steigt. Das ist ja alles eine tatsächliche Gefahr nach meiner Einschätzung. Und dann wird eben nicht technisch und ökonomisch überlegt reagiert, was kann man denn wirklich machen, sondern es wird überstürzt mit Verboten und Geboten gearbeitet. Und so durchzieht ein neues Regulierungssystem dieses Land. Und wie Gulliver einst auf seinen Reisen, wird er von den Zwergen mit lauter kleinen Fäden gefesselt und kann sich kaum noch bewegen. Die Firmen ersticken in dem Bürokratieapparat, der über sie gestülpt wird.
Sie haben vor 20 Jahren einen Bestseller geschrieben, Ist Deutschland noch zu retten? Und dieses Buch bildete gewissermaßen den Auftakt zu einer ganz neuen Diskussion, die sich dann in der Politik auch abgebildet hat. Und ich würde argumentieren, auch irgendwo gipfelte in den Reformen des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der ja ganz massiv im Bereich des Arbeitsmarktes eingegriffen hat, der den Sozialstaat etwas zurückgefahren hat und damit Deutschland entfesselte. Was wäre Ihrer Meinung nach, wenn Sie heute noch mal so ein Buch schreiben müssen, ist Deutschland noch zu retten? Was wäre da Ihre wichtigste Forderung, die Sie an den Anfang stellen würden, sozusagen Ihr Postulat an die Politik?
Naja, also erstens muss man, muss man anknüpfen an die Schröderschen Reformen. Die sind jetzt in den letzten Jahren zurückgedreht worden, Stichwort Bürgergeld und so weiter, wieder zurück zu Schröder und das in die alte Richtung weiterentwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen unsere Energie- und Klimapolitik wirklich nochmal überdenken. Es macht keinen Sinn, unilateral Verbrennerverbote zu verhängen, sowohl bei den Ölheizungen als auch bei den Autos, wenn die Brennstoffe, die wir nicht mehr kaufen, auf den Weltmärkten einfach anderswo hingeliefert werden. Die bleiben ja nicht in der Erde. Das ist die Realität. Ja? Wir subventionieren durch unsere deutsche und europäische Nachfragezurückhaltung über fallende Preise, also im Trend gegenüber dem Trend fallenden Preisen, die Konkurrenten sonst wo auf der Welt. Das ist so nicht wirksam für das Klima, überhaupt nicht. Es nützt eben anderen, nicht uns selber. Und wir machen auf diese Weise sehr viel kaputt. Es ist eine Deindustrialisierungspolitik, die da eigentlich implizit angelegt ist. Und für ein Land, das 20% des Bruttoinlandsprodukts in der Industrie erzeugt, wie Deutschland, das ist ja viel mehr als in Frankreich, die haben ja noch nicht einmal die Hälfte, ist es fatal, wenn man diesen Weg geht. Das ist gefährlich, das darf man so nicht machen.
Und Deutschland steckt ja auch gewissermaßen im Schraubstock der internationalen Geopolitik. Man ist da sozusagen durch den Krieg in der Ukraine gewissermaßen rausgerissen worden aus dem Garten Eden der günstigen Energieversorgung aus Russland. Und viele fragen sich in Deutschland, kann die deutsche Industrie eigentlich ohne diesen Booster, ohne diese günstige Energie, dieses günstige Gas aus Russland überhaupt über die Runden kommen? Ist das ersetzbar? Und wenn ja, sind diese Strategien richtig, die man jetzt fährt? Oder was wäre zu tun, wenn man ohne dieses russische Gas auskommen möchte, sofern man denn ohne dieses russische Gas auskommen kann?
Ja, Atomkraft. Wir müssen wieder rein in die Atomkraft. Das ist, glaube ich, klar. Frankreich bezieht 70% seines Stroms aus der Kernenergie. Deutschland überhaupt keinen mehr. Das ist ein kardinaler Fehler, der gemacht wurde vor über 10 Jahren, im Jahr 2011, als Frau Merkel da die Kehrtwende nach Fukushima einläutete, indem sie nicht etwa Ökonomen und Techniker und Physiker fragte, was zu machen ist, sondern eine Ethikkommission eingesetzt hat, um hier die wirtschaftspolitischen Weichen für die Bundesrepublik Deutschland zu stellen. Also das war wirklich ein fundamentaler Politikfehler.
Aber ich verstehe Sie richtig, es ist möglich, ohne dieses russische Gas auszukommen, aber nur unter der Voraussetzung, dass man dann im Bereich der Kernkraft wieder zu einer offeneren Politik zurückkehrt.
Ja, alles andere wird sehr teuer, weil die Kernkraft regelbar ist. Und Wind- und Sonnenstrom ist ja nicht regelbar. Der kommt, wenn er will. Und er ist im Überfluss im Sommer da. Im Winter ist ein Defizit da. Wir müssen die Energie vom Sommer zum Winter transportieren. Wie sollen wir das denn machen? Das geht nicht. Wir brauchen also dann konventionelle Kraftwerke in voller Kapazität, wie früher, für den Winter. Die stehen die meiste Zeit des Jahres dann leer. Und das wird dann auf diese Weise sehr teuer. Also das sind da Wege, die man eingeschlagen hat, ohne richtig nachzudenken.
Planwirtschaft ohne Plan gewissermaßen. Das Portal Bloomberg hat kürzlich einen ziemlich niederschmetternden Artikel geschrieben. Die Zeit der industriellen Supermacht Deutschland sei unwiderruflich abgelaufen. Wir müssen auch etwas diesem Trübsinn entgegenhalten. Ist das wirklich so, Herr Professor Sinn? Sind die Tage der Wirtschafts-, der Industriesupermacht Deutschlands gezählt oder erleben wir hier eine vorübergehende Formschwäche?
Ich hoffe, sie ist vorübergehend, aber es geht um Jahrzehnte. die wir investieren müssen, um Deutschland wieder fit zu machen. Nicht Nummer eins ist, wir müssen beim demografischen Problem ansetzen. Die Babyboomer sind 60 Jahre, wollen nicht mehr mitmachen in Kürze, weil sie alt sind. Wir brauchen Nachwuchs, 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 Nachwuchs von qualifizierten jungen Menschen, die wir auch besser ausbilden. Wir sind in den PISA-Statistiken runtergefallen. Wir müssen in der Klimapolitik eine Wende machen. Wir müssen uns den neuen Techniken wieder öffnen, Kernenergie. Es gibt ja jetzt die Molten Salt Reactors, also Schmelzsalzreaktoren, die mit Uransalzen dann arbeiten, das immer flüssig ist. Da gibt es ein halbes Dutzend von neuen Startups, die mit dem Geld der Internetgiganten hier Milliarden und Abermilliarden finanziert werden. Das ist eine neue Revolution im Gange und wer ist nicht dabei? Wir Deutschen. Dann haben wir Defizite bei der Digitalisierung. Da tut sich jetzt ein bisschen was. Und wir haben Defizite bei den Neugründungen überhaupt, weil zu wenig Dynamik von Startups kommt in unserem Land. Wir haben keinen Kapitalmarkt, der diese Startups dann auffängt und ihnen Finanzierungsmöglichkeiten in hinreichendem Umfang zur Verfügung stellt. Ist nicht mehr so schlimm, wie es schon mal war, aber da brauchen wir einen neuen Grundansatz, der dieses Land nach vorne treibt. Und die Grundidee muss überhaupt sein, mehr privat zu machen. Der Staat kann das nicht lösen. Die Politik diskutiert immer nur darüber, was sie machen kann. Und wenn sie das meint, wenn sie das diskutiert, dann meint sie Geld ausgeben. Geld für dies, Geld für das, dann Fördertopf und jenes. So kann man doch nicht eine Wirtschaft laufen lassen. Man braucht nicht diese zentralplanerische Steuerung. Das führt ins Abseits. Sondern man muss die Marktkräfte sich selber entwickeln lassen. Die Unternehmen müssen kämpfen, dass sie Kunden kriegen auf den Märkten, statt dass sie darum kämpfen, Geld vom Staat zu kriegen und hier noch ein Topf entdecken und dort noch, wo sie Anträge schreiben, damit ihnen da Geld zufließt. Das ist doch keine funktionierende Wirtschaft.
Wer ist der Gerhard Schröder der Gegenwart? Wem trauen Sie zu? Oder ist ein Politiker zu sehen, eine Politikerin, die diesen reformerischen Furor, diesen Geist in sich trägt? Wie lautet Ihre Diagnose, Ihr Blick auf die Politik?
Sehe ich nicht. Sehe ich leider nicht. Aber das kann ja noch kommen. Wollen wir mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn die Krise groß genug ist, passieren plötzlich neue Dinge. Dann kommt etwas. Der Leidensdruck muss vielleicht noch größer werden, wird noch größer werden, bis also eine solche Kehrtwende da ist. Aber die Deutschen sind so enorm gedanklich auf diesem Zentralverwaltungs-Dirigismus-Trip, dass es eben schwer sein wird, sie zu überzeugen davon, dass ein liberales marktwirtschaftliches System funktioniert. Dabei brauchen wir uns nur umzuschauen, wie die Dänen ihre Kehrtwende hingekriegt haben mit einer dramatischen Senkung des Staatsanteils am Sozialprodukt oder die Schweden schon nach 1990, die große Kehrtwende. Man sieht ja an den Beispielen, dass es funktioniert. Und man muss nur nach Frankreich schauen, die auch auf diesen Neodirigismus setzen und Industriepolitik machen wollen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber schauen Sie sich mal in Berlin um. Alle wollen sie Frankreich imitieren und wollen industriepolitische Subventionstöpfe hier aufmachen, um die Dinge zu verbessern. Das funktioniert gar nicht.
Als Marktwirtschaftler sind Sie natürlich auch ein Freund von dezentralen Lösungen, von sozusagen marktwirtschaftlichen, von unten nach oben kommenden Lösungen. Ist das eigentlich ein Problem in der Bundesrepublik, dass jetzt sich alles Medien, Politik konzentrieren in einer Stadt? Früher hatte man doch die Bonner Republik, da war die Politik in Bonn, die Medien waren in Hamburg und heute sitzt da alles in dieser Berliner Blase und die bestätigen sich da wechselseitig in ihren Vorstellungen. Haben wir in Deutschland nicht auch einen Zentralismusschub erlebt, einen mentalen Zentralismusschub, der durch diese ja, geografischen Veränderungen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung gekommen ist?
Ja. Das ist jetzt eine These, die kann man noch äußern. Also es gibt sicherlich diese Berliner Echokammer, wo die Leute fernab der realen Basis unserer Wirtschaft, die besteht aus fleißigen Menschen, die vor Ort ihre Sachen machen, dann ihre Ideologien entwickeln und das dann implementieren mit Hilfe des Rechtssystems. Das ist schon so. Wenn ich mal das marxische Bild vom ideologischen Überbau und der Basis nehmen darf. Marx hatte ja gesagt, die Basis, die Technik entwickelt sich und der Staat passt nicht mehr dazu, dann fällt der Staat runter, dann gibt es eine Revolution. Bei uns ist es umgekehrt. Die Technik entwickelt sich langsam, aber der ideologische Überbau wird verschoben und fällt dann irgendwann runter. Und dann gibt es eine Kehrtwende in den Meinungen und Erwartungen des Volkes und dann wird man das Problem wahrscheinlich lösen.
Und dann wären wir vielleicht sogar bei einem optimistischen Schlusspunkt. Ist nicht im Moment so etwas zu beobachten wie das, was Sie jetzt genau beschrieben haben, dass nämlich diese Illusionsfabrikate der Politik zusehends zerschellen an der Wirklichkeit und immer mehr Deutsche, das ist mein persönlicher Eindruck, realisieren das. Sie merken, wir sind für Umweltschutz, niemand ist gegen das Klima oder niemand möchte dreckigere Luft, aber die Rezepte, die angeboten werden, funktionieren nicht. Wir müssen wieder andere Lösungen finden. Und in vielen Bereichen sieht man das doch, dass in Deutschland, in der Öffentlichkeit, in den Medien, auch in der Politik, bei aller Zerstrittenheit und Verhargtheit, die wir beobachten, dass doch so etwas wie ein Erkenntnisprozess allmählich in Gang kommt. Also die Probleme, so drückend sie sind, sind doch irgendwo auch eine Chance zum Durchbruch neuer Erkenntnisse. Und in so einer Zeit sind wir im Moment.
Ja, grundsätzlich, die Deutschen sind schon am Nachdenken. Der Pessimismus indes, der war eben noch nie so groß wie heute in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Allensbach erhebt das ja. Also das ist so. Und wenn man dann also Zweifel kriegt an dem gewählten Weg, dann kann man vielleicht auch eine Wende einleiten. Nur was ist die richtige Wende? Darüber kann man streiten. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Rückkehr zur Marktwirtschaft. Dadurch ist Deutschland groß geworden, stark geworden nach dem Krieg, aus den Ruinen neu entstanden, nicht? Und jetzt haben wir ähnliche Herausforderungen, die auch mehr Marktwirtschaft brauchen.
Also alle müssen wieder lesen, Ludwig Erhard.
Ja, Wohlstand für alle.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Sinn. Ich rücke zum Abschluss noch uns beide hier ins Bild. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und wir bleiben doch guter Dinge und zuversichtlich, dass die Erkenntnisprozesse im skizzierten Sinne eintreten mögen. Alles Gute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie auf unserem Kanal. Merci vielmal und einen schönen Tag.